In diesem Moment ist die Assistentin total an die Decke gegangen. Sie hat mich angeschrien, so nach dem Motto, was mir denn einfällt und ob ich überhaupt zu irgendwas zu gebrauchen wäre. Und ich hatte einen klaren Auftrag. Und in diesem Moment hatte ich mich 0,0 unter Kontrolle. Es sind wirklich direkt die Tränen in meine Augen geschossen. Ich habe fürchterlich angefangen zu weinen und der Tag war für mich gelaufen. Souveränität ist der äußere Ausdruck einer inneren Haltung. Heißt, es fängt bei dir an. Statt zu sagen, mein Vorschlag wäre, wir könnten, mein Vorschlag ist, wir machen das folgendermaßen.
Hallo, du lebensmutiger Mensch da draußen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Für alle, die neu hier sind, ich bin Anna. Ich bin Moderatorin, Sprecherin und Host dieses Podcasts Bühne frei. Hier kommen Menschen zu Wort, die sinnbildlich auf der Bühne ihres Lebens stehen. Und natürlich gehören auch ihre Geschichten auf die Bühne, damit wir sie gemeinsam in die Welt tragen und multiplizieren können. Zwei Hinweise, bevor es mit meiner Gästin Luisa losgeht. Entschuldigt bitte den schlechten Klang auf meiner Seite. Bei Luisa ist alles okay. Ab dem nächsten Mal hört ihr mich wieder in gewohnter, guter Qualität. Dieses Mal ist ein bisschen was schiefgelaufen. Es tut mir sehr leid. Und der zweite Hinweis, bleibt unbedingt auch dieses Mal bis zum Ende dabei und hört unser Vorgespräch mit meiner heutigen Gästin Luisa im Backstage. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser wundervollen, erfrischenden jungen Frau Luisa Becker und hier kommt ihre Anmoderation.
Heute begrüße ich auf meiner Podcastbühne Luisa Becker. Luisa ist Rhetorik- und Kommunikationstrainerin und hilft Menschen, die vor anderen Menschen sprechen, ihre Rhetorik und andere wichtige Skills zu verbessern. Als schüchterne Praktikantin in einem privaten Radiosender hat sie so massiv bleibende Erfahrungen gesammelt, dass sie sich eins vorgenommen hat. So geht es nicht weiter. Ich muss mich verändern. Und das ist ihr auch gelungen. Die ganze Geschichte erzählt uns Luisa auf dieser Bühne. Und nun, liebe Luisa, ich freue mich, dass du da bist. Kommt dein großer Applaus und Bühne frei für Luisa Becker.
Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Anmoderation, Anna. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute hier sein darf und mit dir quatschen darf.
Klasse. Ich freue mich selbstverständlich auch. Wir zoomen mal rein in einem Moment deines Lebens. Da fangen wir direkt mal an. Und zwar habe ich gerade schon in der Anmoderation erwähnt, dass es bei dir diese eine Lebensphase wahrscheinlich gab in diesem Radiosender, als du als schüchterne Praktikantin ja dich auf den Weg gemacht hast, deine ersten Erfahrungen zu sammeln im Job. Und da ist irgendwas vorgefallen, irgendwas passiert und über diesen Moment würde ich gerne mit dir sprechen. Und ja, erzähl mal, lass keine emotionalen Details aus, bitte.
Ja, gerne. Wir schreiben das Jahr 2018. Ich habe gerade meine Bachelorarbeit abgegeben und hatte mir vorgenommen, zwischen Bachelor und Master nochmal ein vertiefendes Praktikum im Bereich Radiojournalismus zu absolvieren. Ich hatte zuvor schon mal 4 Wochen bei einem Radiosender gearbeitet, fand es super spannend und wollte das gerne vertiefen. Und ich weiß noch, dass ich sehr, sehr glücklich war, als damals die Zusage kam von einem landesweiten Sender, also nochmal eine Nummer größer als da, wo ich zuvor war. Und musste dann relativ schnell feststellen, also schon in den ersten Tagen, dass innerhalb dieser Redaktion, innerhalb dieses Teams sehr ungute Dynamiken herrschen. Also ganz viel Lästereien. Sobald eine Person den Raum verlassen hat, wurde direkt über diese Person gesprochen. Was für mich damals schon eine Verhaltensweise war, mit der ich mich so gar nicht identifizieren konnte. Und ich war dem aber regelrecht ausgeliefert und habe mich dementsprechend schon unwohl gefühlt. Und das Ganze ist an einem Tag so eskaliert, würde ich es mal sagen, als die Assistentin des Programmdirektors, die eine sehr spezielle Persönlichkeit hatte, sehr aufbrausend, zu mir kam und mich darum gebeten hat, ich solle doch bitte in die Stadt losziehen und ein Wärmepflaster für den Programmdirektor besorgen, denn der hat Rückenschmerzen. Ja, jetzt darfst du an der Stelle schon sagen, okay, tolle Prakti-Aufgabe, passiert tatsächlich häufiger, als wir es uns wünschen.
Immer noch.
Und genau, immer noch. Ich bin an dem Tag losgetingelt. Ich weiß noch, es hat fürchterlich geregnet. Ich hatte keinen Regenschirm. Ich bin nass geworden. Ich musste erst mal ein DM finden, wo ich dachte, so, ich bekomme ein Wärmepflaster. Das Problem war allerdings, dass diese Assistentin so dermaßen undeutlich gesprochen hat, starke, starke Raucherin, und ich eh aufgeregt war in diesem Moment, dass ich Wärmeflasche statt Wärmekissen verstanden habe. Heißt, ich war in der Stadt unterwegs, fürchterlicher Regen, eh schon ungutes Gefühl. Dann komme ich zurück in den Sender und musste feststellen, ich habe die falsche Sache besorgt. Und in diesem Moment ist die Assistentin total an die Decke gegangen. Sie hat mich angeschrien, so nach dem Motto, was mir denn einfällt und ob ich überhaupt zu irgendwas zu gebrauchen wäre. Und ich hatte einen klaren Auftrag. Und in diesem Moment hatte ich mich 0,0 unter Kontrolle. Es sind wirklich direkt die Tränen in meine Augen geschossen. Ich habe fürchterlich angefangen zu weinen und der Tag war für mich gelaufen. Ich wurde danach nach Hause geschickt, weil die natürlich auch gemerkt haben, mit mir ist heute nicht mehr so viel anzufangen. Und das war eine Situation, wo ich für mich im Nachhinein gesagt habe, ich möchte in meinem Leben zukünftig in der Lage sein, in solchen Momenten anders zu reagieren oder vielleicht noch viel früher angesetzt zu sagen, ich habe den Eindruck, dass es nicht zwingend meine Aufgabe ist, als Praktikantin hier Besorgungen für den Programmdirektor zu tätigen, denn ich bin hier, um fachlich etwas zu lernen. Also das wäre die Antwort, die ich heute geben würde. Okay. Und ja, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für mich zu sagen, ich will daran arbeiten.
Wie lange hast du dann noch durchgehalten? Also wie lange hat das Praktikum dann noch gedauert?
Ich glaube, das waren noch so anderthalb Monate, weil es insgesamt waren es 3 Monate.
Also die 3 Monate hast du durchgehalten, hast dann nicht aufgegeben. Okay.
Nee.
Was war die im Nachgang? Also ich stelle mir das so vor, du wirst da angemotzt und in dem Moment fällt dir nichts anderes ein als zu heulen. Das ist ja sowieso für uns Mädels dann auch noch doppelt blöd, ne? Weil wir denken, jetzt schon wieder und warum denn nicht mal sich beherrschen und so weiter. Ich kenne solche Situationen auch und meistens kommen die Tränen ja nicht irgendwie vor Verzweiflung, das auch, aber meistens ist es ja auch Wut und diese Ohnmacht, ne? Also so kann ich mir das vorstellen, dass du da stehst und denkst, du bist einfach ohnmächtig und nicht Herr dieser Frau in dem Moment, nicht Herr dieser Situation und hast überhaupt keine Handhabe und da bleibt nur noch das Heulen. So, jetzt gehst du nach Hause, wirfst dich auf die Couch oder was auch immer oder was hast du dann danach gemacht? Also kannst du dich auch an diesen Abend erinnern, wie du da mit diesem Problem umgegangen bist?
Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich durfte in der Zeit bei meiner Oma wohnen, weil die in der Nähe des Senders gewohnt hatte. Und das war natürlich, alle, die jetzt zuhören, wissen, bei Oma ist sowieso Wohlfühlatmosphäre angesagt. Ich weiß nicht mehr so genau, aber jedenfalls hat sie mir gut zugesprochen. Ich glaube, ja, es gab was Leckeres zu essen. Und das am nächsten Tag bin ich natürlich nochmal mit einem unguten Gefühl dahin und dann hatte ich das aber auch wieder unter Kontrolle, sage ich mal. Also bei mir war es schon immer so, dass das, was ich angefangen habe, habe ich auch durchgezogen. Deswegen wäre es für mich auch keine Option gewesen zu sagen, ich breche das Praktikum ab. Wahrscheinlich, weil ich in mir dann dieser Frau noch mehr Bedeutung zugeschrieben hätte. Also verstehst du, was ich meine?
Na klar, so? Na klar. Ja, habe ich verstanden. Also du wolltest sie nicht siegen lassen oder dein Leben auf eine andere Spur bringen lassen. Das verstehe ich total. Trotzdem hast du noch deine 1,5 Monate danach. Hast du irgendwas in deinem Verhalten da schon verändert oder setzte die Veränderung oder die Transformation viel später an? Also hast du dieser Frau oder jemand anderem auch da schon gezeigt, so nicht mit mir oder hast es da noch nicht geschafft?
Da habe ich es noch nicht geschafft. Also das war dann wirklich, wir hatten im Nachgang auch nochmal so ein saudoofes Gespräch, wo sie dann schon auch gemerkt hat, dass sie eine Grenze überschritten hat und da hatte sie mich nochmal um ein Gespräch gebeten und hat es dann aber gar nicht auf sich bezogen. Also sie hat mir in dem Moment unterstellt, dass ich ja sicherlich im Privaten gerade Themen hätte, die dann nur zum Ausbruch gekommen sind. Also sie hat sich selbst überhaupt nicht reflektiert. Und ich weiß noch, dass mir das Gespräch auch total unangenehm war, unangebracht war von ihr. Und in dem Moment habe ich das noch nicht geschafft. Ich war dann eher so eingestellt, dass ich gesagt habe, ich ziehe das jetzt durch. Natürlich gab es auch ein, zwei nette Personen dort, mit denen ich mich gut verstanden habe. Ich habe dann gesagt, ich möchte überwiegend nur noch in der Morningshow dabei sein, weil da waren die Personen, die ich mochte. Das hatte dann glücklicherweise auch geklappt. Und ich hatte da innerlich aber für mich das Thema dann schon abgeschlossen. Also ich war nach außen hin noch freundlich. Ich habe das gemacht, was mir aufgetragen wurde. Ich habe mich aber auch nicht mehr übermäßig bemüht. Mhm. Am Ende wurde mir trotzdem ein Volontariatsplatz angeboten, den ich dann dankend abgelehnt habe.
Ach schau, okay, verstehe.
Ja, genau.
Okay. Darf ich dich fragen danach, wie alt du da warst in dem Moment, 2018, Anfang 20 wahrscheinlich?
Wenn du genau, dann schon Anfang 20,
ja. Anfang 20. Wenn wir jetzt zurückblicken auf dein Leben davor, also das schien ja für dich, so wie ich das jetzt verstehe, eine neue Situation gewesen zu sein. Das hat sich so schockiert, dass das ja irgendein ausschlaggebender Moment war. Das bedeutet gleichzeitig für mich, dass da von diesen Momenten in der Vergangenheit noch nie so viele stattgefunden haben. Oder du hast es anders empfunden. Oder es waren wirklich, oder du hattest das Glück, dass du nur mit netten Menschen umgeben warst. Weil tatsächlich ist es ja so, und da spreche ich auch aus Erfahrung, solche Situationen können ja auch schon mit 12, 16, wie auch immer passieren. Ich kann mich an mein Schulpraktikum erinnern. Ich war auf dem Gymnasium und irgendwann in der 9., 10. Klasse macht man ja so ein Praktikum. Und da war ich in so einer Anwaltskanzlei und da habe ich auch so ähnliche Dinge erfahren. Also ich durfte auch nur Kaffee kochen und irgendwie Post erledigen und habe mich nicht getraut bis zum Schluss. Also eigentlich saß ich da rum und habe gar nichts gelernt und habe dann für mich gedacht, nee, hier will ich nicht landen. Also das hat mir das an Erfahrung eingebracht, mehr nicht. Und ich habe mir dann damals, aber die Erfahrung hat mir damals gezeigt, also im Büro möchte ich eigentlich unter diesem Zickengeture möchte ich auch nie landen. Also eher was Negatives erlebt und ich bin jetzt nicht in die Trotzreaktion gegangen und habe gesagt, so genau da gehe ich jetzt hin und zeig's denen, sondern im Gegenteil, das war für mich eher eine verschlossene Tür. Weil so denkt man ja mit 15 oder 14, was ist man denn da alt, ne? Und das ist ja eigentlich schade, weil im Erwachsenenleben bist du dann ja irgendwann mal so weit, dass du sagst, okay, so die Tür, wenn ich die überhaupt schließe, dann bitte selbst. Und lass mich von anderen die Tür nicht schließen. So bin ich jetzt natürlich auch selbst und kenne diese Entwicklung. Also jetzt nochmal zur Frage zurück. Hattest du wirklich in deinem vorherigen Leben vor dieser Situation noch nie sowas erlebt? Oder hattest du das im Griff schon immer als selbstbewusstes Kind und Mädchen vielleicht?
Gemischte Gefühle zu dieser Frage. Also ich glaube, in manchen Bereichen meines Lebens habe ich schon gelernt, durchsetzungsstark zu sein. Ich habe beispielsweise zwei ältere Brüder.
Ach so,
schon
ja,
darum
verstehe.
Ging, dass ich mich auch so ein bisschen durchboxen durfte. Allerdings, wenn wir es jetzt mal auf die Situation beziehen, dass ich in Tränen ausbreche und mich fühle, als wäre ich am Boden zerstört. Solche Situationen gab es davor schon häufiger. Oder wenn ich so an meine Kindheit denke, hatte ich damit schon zu kämpfen, dann aber weniger, weil mir jemand Unrecht getan hat in der Kommunikation, sondern vielmehr, weil ich stark an mir selbst gezweifelt habe. Heißt, immer wenn ich eine Note mit nach Hause gebracht habe, ich sag mal 4- oder schlechter, dann war der Nachmittag davon geprägt, dass ich am Boden zerstört war.
Ja. Verstehe. Mhm. Warst du eine gute Schülerin, Luisa?
Das hat sich entwickelt. Ich sag mal, in der Unterstufe war ich durchschnittlich. In der Mittelstufe hatte ich mal zwischenzeitlich einen sehr, sehr großen Hänger, wo so in jedem Fach 4- ungefähr, also in den Hauptfächern. Und in der 10. Klasse hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich auf einmal verstanden, wie ich lernen muss. Ich konnte dann natürlich auch in der Oberstufe Fächer nach meinem Interessensgebiet wählen. Und dann war ich in der Oberstufe ziemlich gut, sodass ich am Ende noch ein Abitur von 1,7 gemacht habe, was vermutlich zwischendurch niemand geglaubt oder für möglich gehalten hätte.
Und du selbst wahrscheinlich auch nicht.
Genau.
An erster Stelle. Okay, und die Fächer, die dir so für dich gut waren oder deine waren, das waren wahrscheinlich irgendwas mit Sprache, Kommunikation oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau.
Mathe war dann weg, wahrscheinlich. Ja,
okay. Mathe musste ich. Bei uns im Bundesland war das zu der Zeit so, dass ich hatte Mathe abgestuft. Genau, aber richtig. Es war nicht gerade mein Lieblingsfach, hast du richtig erkannt. Mhm. Ich hatte Deutschleistungskurs und das war auch mein absolutes Steckenpferd, so literarische Erörterung. Da sind schon dann, glaube ich, meine Argumentations- und Kommunikationsfähigkeiten deutlich geworden. Das war mir damals in der Ausprägung so noch nicht bewusst. Aber das war etwas, wo ich immer schon sehr, sehr gut war. Ich hatte Politikvertiefung, ich hatte Geschichtevertiefung, die Fächer, genau.
Okay. Und dann dieser Sprung. Das bedeutet, dass das schüchterne beziehungsweise Mädchen, was an ihrem Selbstwert eher gelitten hat, Mittelstufe, so darf ich mir das vorstellen, wenn da eher so Vieren auf dem Zeugnis zu Hause waren als die Einser und Zweier, dann hast du dich dann entwickelt. Aber ohne äußerliche, so wie ich es verstehe, äußerliche Einwirkung, oder haben da doch Mama und Papa irgendwann mal gesessen und haben irgendwann gesagt, Luisa, jetzt musst du aber bitte, und was ist denn los? Und gab es solche Gespräche oder wie, oder war das wirklich intrinsisch, also komplett, weil du gesagt hast, da ist irgendwas passiert?
Also Druck habe ich aus dem Elternhaus nie bekommen. Mhm. Das rechne ich auch hoch an. Das war nie so, es war dann auch nicht so schlimm, wenn ich schlechte Noten mitgebracht habe, sondern genau, es war eher unterstützend. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es gab auf jeden Fall noch mal einen Switch, als ich in die 10. gekommen bin, ist einer meiner Brüder ins Auslandssemester. Und das war auch der Bruder, der mich in der Schule viel auch unterstützt hat, der generell auch ein Vorbild für mich ist, auch heute noch. Und der ist damals ins Auslandssemester und da ist für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen, als ich dann erfahren habe, oh mein Gott, er ist irgendwie nicht mehr greifbar und ich kann nicht mittags bei den Hausaufgaben, so kannst du mir mal kurz helfen. Und ich glaube, das war für mich so einfach eine Situation, wo ich dieses, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, also natürlich konnte ich ihn immer noch mal anpingen, aber das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dieses Wissen, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Und das hat was in mir gemacht. Ich kann das gar nicht so genau benennen, aber das war sicherlich auch ausschlaggebend dafür.
Mhm. Interessant. Interessant, dass sich das stärker gemacht hat. Also auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man auch bei, sagen wir mal, Verlusten oder Sprung ins kalte Wasser oder in dem Fall auch einfach gefühlter Verlust, da geht jemand eine Stütze weg, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt und man fällt nicht in sich zusammen, sondern mein Gott, im Gegenteil, da entwickeln sich ja Kräfte, von denen man gar nicht wusste. Das ist ein schönes Beispiel, schöne Geschichte. Nach dem Abitur entscheidest du dich zu studieren. Magst du uns mal erzählen, was du genau studiert hast im Bachelor und später Master?
Gerne, ja. Nach dem Abi wollte ich Richtung Journalismus. Ich war schon in der Schülerzeitung und fand das total spannend, Thema Schreiben. Hatte mich damals aber aktiv dagegen entschieden, rein Journalismus zu studieren, sondern ich wollte etwas studieren, ja, um auch nochmal so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern, zu vertiefen. Also was habe ich gemacht? Ich habe die Fächer studiert, die mir in der Schule besonders viel Freude bereitet haben, Germanistik und Politikwissenschaft. Um dann relativ früh festzustellen, Germanistik hat nicht so viel mit dem zu tun, was Deutsch in der Schule bedeutet. Mhm, verstehe. Würde ich heute jetzt auch nicht nochmal studieren. Mhm. Hab's dann aber auch durchgezogen. Und ich hatte ein Wahlfach, das hieß Kultur, Medien und Kommunikation. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und ich war in meinem Bachelor oder während des Bachelors im universitären Debattierclub. Mhm. Und das fand ich ziemlich cool.
Also wie darf man sich das vorstellen? Was genau treibt man da? Mhm.
Es ist eine Kleingruppe und es gibt ein Thema, also ganz, ganz klassisch, ich sage jetzt einfach mal Schuluniform, Einführung von Schuluniformen bundesweit. Und dann bekommst du ein Zettelchen, da steht Pro oder Contra drauf. Das heißt, du darfst dir nicht aussuchen, für welche Seite du bist, sondern es wird zugelost.
Okay.
Und dann wird gegeneinander debattiert, diskutiert. Wir haben aber auch Stegreifreden gemacht und
cool.
Das hat mich total fasziniert, weil ich gemerkt habe, was in meinem Gehirn passiert, wie schnell mein Gehirn denkt. Aber auch dieses, du hast ja direkt innerlich eine Position, wenn du ein Thema hörst, okay, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Mhm. Und dann aber festzustellen, okay, ich muss jetzt die Gegenseite einnehmen. Und auch da gibt es gute Argumente. Das fand ich total interessant. Also damals schon dieses Thema Perspektivenwechsel. Und das hat mich so angefixt, dass ich mich dann sogar dazu entschieden habe, allgemeine Rhetorik im Master zu studieren. Ich hatte während des Bachelors Praktikum beim Radio, Praktikum in der Pressestelle des Landratsamtes und musste da feststellen, das, was ich in Germanistik oder Politikwissenschaft lerne, das brauche ich da nicht, sondern es sind eher so Skills, die ich mir durch Training und Job aneigne. Und dementsprechend hatte ich gar nicht so wirklich Bock auf einen Master. Bis ich dann von einer ehemaligen Dozentin auf den Master in Rhetorik aufmerksam gemacht wurde und mir dachte, hey, ganz egal, welchen Job ich später ausüben werde, das bringt mir was. Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten. Und das hat glücklicherweise geklappt. Und dann bin ich 2018 nach Baden-Württemberg.
Gezogen dann, oder?
Genau, ja.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ach so. Aus dem Saarland.
Ah, ach so, ich dachte, du kommst doch her. Ach so. Das heißt, du hast auch einen örtlichen geografischen Switch gemacht. So.
Ja.
Okay, interessant. Rhetorik, Kommunikation, das bedeutet ja so, ja, da erkennt man natürlich einen roten Faden. Durch deine eigenen Praktika hast du dann auch vieles hinterfragt und schon früh gewusst, was ist meins, was ist nicht meins. Du wusstest zwar noch nicht, was mache ich daraus, aber eigentlich wusstest du schon ganz genau, dass es das passt zu mir und das passt weniger zu mir. Und das, was ich extrem spannend finde an diesem Ergebnis, dann auch zum Schluss, dass du gesagt hast, also diesen Skill, also diese Stärke, die brauche ich auf jeden Fall nicht nur für mein berufliches, für meine berufliche Karriere, sondern für mein Privatleben. Und darüber würde ich gerne heute mit dir länger sprechen, was genau Rhetorik ist und was das ausmacht, weil ich glaube nicht, dass es nun darum geht, die richtigen Wörter an der richtigen Stelle einzusetzen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Darüber darfst du uns gleich aufklären. Was machst du heute, liebe Luisa? Was genau ist deine heutige Aufgabe?
Ich bin heute Rhetorik- und Kommunikationstrainerin. Das heißt, ich unterstütze Menschen bei ihrem souveränen Auftreten. Dazu bin ich sowohl in Firmen unterwegs, mache dort Trainings mit den Mitarbeitenden. Ich coache aber auch im 1:1, weil ich festgestellt habe, so ein Trainingstag in der Gruppe ist immer ganz nett, aber jeder und jede hat doch seine ganz eigenen Herausforderungen. Und was ich auch mache, also ich hatte bereits während meines Studiums die Bausteine Rhetorikdisziplin an der Uni plus meine Ausbildung zur zertifizierten Rhetorik- und Kommunikationstrainerin. Damals hatte ich schon diese Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis.
Verstehe.
Und das spiegelt sich auch heute in meinem beruflichen Dasein wider. Also ich bin zum einen wirklich die Trainerin in der Praxis und zum anderen bin ich aber auch heute noch an der Universität oder wieder an der Universität und trage da das Thema Rhetorik schon an die Studierenden heran. Heißt, ich mache Schlüsselkompetenzkurse, habe einen Lehrauftrag und bin jetzt auch seit neuestem Modulverantwortliche im Weiterbildungsstudiengang Rhetorik und Unternehmenskommunikation. Das sind so meine Bausteine.
Wie cool. Das heißt, du bist jetzt ungefähr, 10, 12 Jahre weiter als die Studierenden, die da sitzen. Und was hast du für ein Gefühl? Schauen die zu dir hoch? Wollen die so sein wie du?
Was hast du für ein Gefühl? Ich sag mal, mir gibt das extrem viel. Und in so einem Kurs hast du 30 Studierende. Du erreichst nie alle gleichermaßen. Aber es gibt in jedem Kurs Studierende, zu denen ich so eine ganz besondere Verbindung aufbaue. Was ich daran merke, dass sie beispielsweise in den Pausen zu mir kommen und sagen, hey Luisa, darf ich dich da nochmal was fragen? Oder ich biete das dann auch aktiv an, dass ich auch über den Kurs hinaus unterstütze, weil es teilweise Themen sind, wo ich mir früher selbst Unterstützung gewünscht hätte. Beispielsweise hat mir eine Studentin jetzt ihre Bewerbungsunterlagen geschickt und gefragt, hey, kannst du da mal drauf gucken? Und für mich sind es ein paar Minuten, und für sie kann es aber den entscheidenden Unterschied machen. Und das gibt mir extrem viel, so dieses auch, ja, in gewisser Weise Vorbild für andere sein zu können.
ich würde gerne allgemein über das Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein sprechen. Wir haben, oder du hast ja gerade auch gesagt, das ist unheimlich wichtig für sowohl privat als auch beruflich. Eigentlich präsentierst du dich in irgendeiner Form immer wieder. Dadurch, dass mein Podcast Bühne frei heißt, sprechen wir mit meinen Gästen auch über dieses Thema, dass zum Beispiel die Bühne ja eigentlich nicht inszeniert werden müsste, so wie in meinem Fall, sondern eigentlich stehen wir jeden Tag auf der Bühne. Jetzt in deiner Welt, wir müssen jeden Tag uns selbst präsentieren und souverän auftreten. Entweder gegenüber einer, weiß ich, Lehrerin deines Kindes, gegenüber deinem eigenen Partner, gegenüber natürlich deinem Chef, vielleicht sogar Kunden und Arbeitskollegen. Wo setzen wir da an? Also ich würde so ein bisschen tiefer in deine Welt gerne eintauchen und vielleicht auch so das Thema noch unter dem Deckmantel beleuchten. Was können wir gerade so jungen Frauen, insbesondere Frauen, weil wir ja uns schwer damit tun, uns selbstbewusster aufzustellen von Anfang an. Wir müssen erstmal dreimal auf die Schnauze fallen, bis dann der Knall kommt oder wie auch immer, unter diesem Deckmantel. Wo geht das los mit dem souveränen Auftreten? Welche Fragen sollte man sich als erstes ganz am Anfang, wenn man jetzt wirklich überlegt, ich möchte gerne selbstbewusster werden und ein bisschen ja mehr aus mir rauskommen, wo darf ich da ansetzen?
Ja, super, super spannend, dass du den Punkt ansprichst, denn das wird total unterschätzt, auch in der Praxis. Und ganz viele, die zu mir kommen, die sagen, hey, ich habe das Thema, vor Menschen zu sprechen, ich bin immer super aufgeregt, ich verliere dann meine Struktur, ich verliere meinen Faden. Die erwarten, dass sie möglichst schnell von mir 3 Hands-on-Tipps bekommen, in der Annahme, dass sie dann, ich sag mal, ihre Sprechangst loswerden. Mhm. Und wenn ich dann sage, hey, wir müssen erst mal einem anderen Punkt ansetzen, muss ich dafür manchmal auch erst ein gewisses Verständnis schaffen. Und ich bin natürlich auch keine Psychologin oder dergleichen, aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass ganz viele Menschen wirklich ein Mindset-Thema haben, das auf ein mangelndes Selbstbewusstsein oder einen mangelnden Selbstwert zurückzuführen ist. Und eine Haltung, die ich auch ganz stark vertrete, ist so das Thema Souveränität ist der äußere Ausdruck einer inneren Haltung. Heißt, es fängt bei dir an. Und um diese innere Souveränität entwickeln zu können, bedarf es, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Und das ist Arbeit. Das ist auch nicht immer schön, weil da vielleicht dann Themen auf einmal hochkommen, denen du dir vorher gar nicht so bewusst warst. Und das heißt, ich mache mit Kunden und Kundinnen, die wirklich zu mir ins 1:1 kommen, erstmal eine umfangreiche Selbstanalyse. Und sie dürfen sich mit Fragen beschäftigen, wie beispielsweise, was sind auch meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was zeichnet mich aus? Mhm. Und bei diesen 3 Fragen haben ganz viele schon Probleme, überhaupt etwas zu Papier zu bringen. Und das sind so erste Ansatzpunkte. Oder sich auch zu fragen, was sind vielleicht Aspekte, die für mich nicht verhandelbar sind? Wo sind meine Grenzen? Wo gab es in der Vergangenheit Situationen, in denen ich mich nicht wohlgefühlt habe? Und warum habe ich mich dann nicht wohlgefühlt? Auch zu schauen, was sind so meine eigenen Stressreaktionen? Also da wirklich mal sich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen, kann ein erster Ansatz sein. Heißt, ich habe da so eine Fragensammlung vorbereitet, wo dann Kunden und Kundinnen erstmal für sich reingehen dürfen. Und ich sage immer, du darfst alles mit mir teilen, du musst aber auch nicht. Und die Schlussübung von dieser Fragensammlung ist es, dass sie so eine Art kleines Mini-Profil über sich selbst erstellen. Das ist jetzt nichts, was nach außen tritt oder wie sie sich vorstellen würden, wenn sie bei dir im Podcast wären und du würdest sagen, erzähl mal was über dich, sondern dieses Mini-Profil soll in erster Linie nach innen wirken und auch mal so die eigenen Linien der Persönlichkeit so ein bisschen aufzeigen.
Hake ich da mal ein. Also ich weiß aus Erfahrung, gerade auch in unserer heutigen Zeit, dadurch, dass Persönlichkeitsentwicklung ja zugänglicher geworden ist oder zugänglich auch auf dem deutschen Markt seit Gott sei Dank schon über 10 Jahren, weiß ich, dass es, wie du schon gerade gesagt hast, es nicht so einfach in sich hineinzuschauen. Gerade dann, wenn man so ein bisschen Angst hat, da irgendwelche Dämonen und Traumata aufzudecken. Wir müssen nicht in die Psychologie und trotzdem gibt es ja außer dem Mindset die sogenannten Glaubenssätze und so Dinge wie, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht sprechen, ich kann sowieso nichts, ich bin unfähig und nicht gut genug und so weiter und so weiter. Und wenn man in sich, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn man jeder Beliebigen da draußen, die ein bisschen selbstbewusster auftreten möchte, diese Fragen stellt, dass, glaube ich, die meisten schon überfordert damit wären, diese Fragen wirklich ehrlich und wirklich tiefgründig zu beantworten. Oder man fängt auch wirklich schnell an, sich wieder selbst zu belügen. Also ich kenne das so ein bisschen von mir, was sind deine Stärken? Ja, dann sind meine Stärken irgendwas. Und bei Schwächen wird man dann noch vorsichtiger. Und sind die Menschen, die zu dir kommen, wirklich, wirklich bereit, sich zu öffnen? Weil das ist ja die Voraussetzung für eine innere, stabile, letztendlich dann als Ergebnis später, ist ja eine Voraussetzung. Was hast du für Erfahrungen da?
Unterschiedlich. Ich stelle aber immer wieder fest, und ich sage das jetzt, weil du es auch bewusst angesprochen hast, ich habe den Eindruck, dass ich da bei Frauen ein bisschen mehr Arbeit leisten darf. Und für die ist es häufig auch eher neuer, sich damit mal zu beschäftigen. Mhm. Ich ziehe das dann auch nicht ins Unendliche. Also ich stelle das immer voran, vor die eigentliche Arbeit. Ich gebe dann Impulse mit, ich teile Erfahrungen von mir, um grundsätzlich einfach für dieses Thema zu sensibilisieren. Und das ist dann was im Laufe des Prozesses immer mal wieder auch aufploppt. Mhm. Allerdings ist es jetzt nichts, was sich durch die komplette Zusammenarbeit zieht, weil ich, wie gesagt, in dem Bereich auch nicht ausgebildet bin. Es ist einfach was, wo ich festgestellt habe, das ist das, wo das eigentliche Gold vergraben ist, sage ich mal. Und wenn wir mit diesen Themen anfangen zu arbeiten, ist es viel, viel leichter, darauf aufzusatteln. Mhm. Viele lassen sich darauf ein und sind mir bis auf ewig dankbar. Ich bekomme das auch manchmal in den Feedbacks dann gespiegelt, wenn Personen schreiben, über meine rhetorischen Fähigkeiten hinaus habe ich total viel über mich selbst gelernt, was ich dann immer total schön finde. Natürlich ist es aber nicht mein Fokus so. Deswegen, es wird unterschiedlich aufgegriffen und es wird in einer unterschiedlichen Intensität dann auch während und nach des Coachings damit gearbeitet. Mhm.
Gut, Selbstprofil, Mini-Profil, was war der erste Schritt? Und du darfst gerne auch konkreter werden und ein paar Beispiele bringen. Gibt es da wirklich Leute, die dann zu dir kommen und sagen, ich bin Unternehmer, wir können ja auch einen Mann nehmen, wie auch immer, zu dir kommen ja auch Unternehmer, das weiß ich. Und die sehen dann ihre Stärke in der Führung, in Durchsetzungsvermögen als Beispiel und was auch immer. Und dann kommt aber in diesem Mini-Profil raus, der Mann ist dann doch so, also empathisch, was man jetzt auf den ersten Blick gar nicht, also er selbst auf den ersten Blick gar nicht gesehen hat, empathisch und verständnisvoll und was auch immer. Wie oft passiert dir das? Und hast du da vielleicht sogar ein Beispiel, dass da so ein Spagat aufgemacht wurde, dass auf einmal so ein Kontrast bei irgendeinem Kunden oder Kundin aufgemacht worden ist?
Kontrast nicht unbedingt, aber ich stelle immer wieder fest, dass durch diesen Prozess, durch diese Fragen, durch dieses, ich setze mich jetzt hin und beschäftige mich mal mit mir, das machen ja nicht so viele Menschen. Dass da schon nochmal neue Impulse mit reinkommen und das Spannende oder auch natürlich, ich sage jetzt mal, pädagogischer Hintergrund, weshalb tun wir das überhaupt, ist ja dann auch daraus ableiten zu können, wie möchte ich denn mit anderen umgehen? Und gerade weil du jetzt das Thema Unternehmer, Führungskraft angesprochen hast, je besser ich mich selbst kenne, desto mehr kann ich daraus auch ableiten, was ist mir in der Kommunikation mit anderen wichtig und wie darf ich vielleicht auch meinem Team kommunizieren, möchte ich, dass mit mir kommuniziert wird.
Verstehe.
Und das ist dann schon manchmal so, dass da Erkenntnisse entstehen und Kunden oder Kundinnen sagen, oh, das war mir so jetzt nicht bewusst. Mega interessant, dass wir da mal drauf geschaut haben. Mhm. Und was auch spannend ist, um deine Frage noch mal mehr zu beantworten, die müssen das Ganze dann als Video aufnehmen.
Ach so.
Mir zuschicken.
Oh, cool.
Okay. Also ich arbeite ganz viel mit dem Tool der Videoanalyse. Mhm. Und was dann schon manchmal der Fall ist, da hatte ich jetzt neulich einen Kunden, der dann erzählt hat in seinem Mini-Profil. Und immer, wenn ich in einen Raum reinkomme, dann versprühe ich direkt so eine positive Energie. Und er hat das aber mit so einem komplett versteinerten Gesicht gesagt. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ist es wirklich so? Dann darf sich das auch in deinem Gesicht widerspiegeln. Du darfst dabei lächeln. Und beispielsweise meinte er, ja, meine Werte sind Lebensfreude, Freundlichkeit. Und ist aber null rübergekommen in dem Video. Und dann kommen die schon auch nochmal in so einen Reflexionsprozess. Mhm. Weil das ist ja das Spannende. Sage ich zu mir selbst, das ist mein Wert? Okay, oder lebe ich den auch wirklich und trage das nach außen? Und das ist schon sowas, wo manchmal dann gerade durch die Videoanalyse dieser Gap entsteht, wo sie merken, ah, ich habe das zwar für mich definiert, ich lebe das aber gar nicht so.
Nach dem Motto, ich will zwar so sein, aber das bin ich nicht.
Genau.
Und deswegen landen die bei dir, was ja cool ist. Also für dich ist das ja auch wundervoll. Ich möchte gerne nochmal über das Thema Selbstbewusstsein die Volkskrankheit sprechen, um wirklich auch da draußen den Leuten, die uns zuhören, vielleicht auch mehr Tipps und Mehrwert zu geben. Also denken wir mal den Unternehmer jetzt mal weg, sondern wir stellen uns mal vor, und davon hast du ja auch bestimmt einige, irgendeine Frau, die vielleicht du hast vielleicht ein konkretes Beispiel, die ein Problemchen hat mit ihrem Selbstbewusstsein, Selbstauftreten und muss aber trotzdem tagtäglich vor Menschen sprechen. Du hast bestimmt ein Beispiel, oder? Davon, ganz genau.
Mehrere.
Genau, mehrere. Also das ist wahrscheinlich, genau, okay, dein Hauptkundenklientel. Wir sind jetzt über das erste, über den ersten Step hinaus, also ein Mini-Profil, und das nehmen die Leute auf und senden die zu. Währenddessen haben die sich auch Gedanken gemacht über ihre eigenen Werte, hast du gesagt. Werte, bleiben wir da kurz stehen. Was, das ist jetzt nichts Neues, aber trotzdem würde ich gerne die Definition von dir bekommen. Was sind die sogenannten Werte und warum ist das so wichtig, das mit unserer Persönlichkeit in Einklang zu bringen, wenn wir wirklich ja unser wahrhaftiges Ich leben möchten?
Mhm. Werte dienen dir in erster Linie dazu, Handlungsprinzipien zu sein und auch als Wegweiser bei Entscheidungen. Ein Beispiel, ich stand selbst vor der Herausforderung, mir zu überlegen, also das haben wir eben nicht erwähnt, ich war 3 Jahre noch PR-Beraterin und habe mir parallel dazu die Selbstständigkeit aufgebaut und stand dann irgendwann an dem Punkt, an dem ich mich entscheiden musste, suche ich mir jetzt nochmal einen Job in der PR-Branche, der aber so ein bisschen entspannter ist als das, was ich bisher gemacht habe, um mehr Zeit für die Selbstständigkeit zu haben. Ich hatte da auch schon eine Zusage, wäre sehr gut bezahlt gewesen. Und auf der anderen Seite Vollgas in die Selbstständigkeit. Und ich war mir echt unsicher. Also wir haben das Thema zu Hause mehrfach durchgekaut, immer wieder drüber gesprochen. Und irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass mit diesen beiden Optionen unterschiedliche Werte verbunden sind. Auf der einen Seite ganz stark das Thema Sicherheit, auch finanzielle Sicherheit natürlich. Und auf der anderen Seite das Thema Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Und dann war auf einmal klar, nein, ich muss das jetzt machen. Ich muss in die Selbstständigkeit gehen, weil in jedem anderen Angestelltenverhältnis werde ich nicht glücklich, weil ich immer wieder an den Punkt kommen werde, wo ich sage, aber eigentlich möchte ich nach Hause und viel lieber mein eigenes Ding machen.
Verstehe.
Ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel. Aber auch Kundinnen oder auch eine Kundin, die konkret zu mir gekommen ist, weil sie auch lernen wollte, im Privaten anders zu kommunizieren, die dann für sich definiert hat, einer meiner größten Werte ist Empathie und Einfühlungsvermögen. Und mir gelingt es nicht, das immer so in der Partnerschaft zu transportieren. Und gleichermaßen möchte ich auch von meinem Partner, dass er auch empathisch mit mir umgeht. Und das sind so Learnings, die daraus dann entstehen, wenn du einmal deine Werte definiert hast, vor allem nämlich auch daraus ableiten kannst, wie möchte ich mit anderen umgehen und gleichermaßen, wie möchte ich, dass andere Menschen mit mir umgehen. Und wenn du dann feststellst, hier wird gerade einer meiner größten Werte verletzt, egal ob von Partner, guter Freundin, dem Chef, der Kollegin, dem Kollegen, dann ist es für dich ein Indiz zu sagen, da Stimmt. wird gerade eine Grenze überschritten und ich darf dann diese Art der Beziehung anfangen zu reflektieren und darüber auch zu kommunizieren.
Interessant. Das heißt, Wertekompass, sagt man ja, bräuchte man, ne, um souverän, also jetzt das Ziel ist ja souverän leben und auftreten, aber auch in sich im Reinen sein. Das heißt ja jetzt nicht nach außen Souveränität vorzuspielen, vorzugaukeln, sondern das zu leben, was man im Inneren spürt, fühlt und auf seinem ihrem eigenen Weg zu sein. Das ist so grob zusammengefasst, glaube ich, ganzheitlich, dass auch das der richtige Weg zum souveränen Auftreten. Wenn wir jetzt nochmal in deine Arbeit gehen, dann haben wir jetzt ein Mini-Profil, Werte haben wir festgelegt oder dein Kunde, Kundin. Und was sind die nächsten Schritte? Was genau machst du das? Mhm. Machst du dann?
Mhm. Was ich immer mache, ist, dass wir uns dann konkrete Cases aus dem Alltag anschauen. Also da bin ich auch immer super dankbar, wenn wir nicht nur in der Theorie bleiben, sondern ja. das Ganze am lebenden Objekt machen. Und das sind natürlich unterschiedliche Situationen, weil meine Kunden und Kundinnen auch unterschiedlich sind, an unterschiedlichen Karrierestufen, aus unterschiedlichen Branchen. Wenn wir diese Vorarbeit geleistet haben und diesen Blick ins Innere geworfen haben, dann gehe ich irgendwann dazu über, zu sagen, es gibt drei verschiedene Wirkebenen. Du kannst verbal wirken, also über das, was du sagst. Du kannst nonverbal wirken mit deiner Körpersprache und du kannst paraverbal wirken mit deiner Stimme. Und das hängt natürlich alles unmittelbar miteinander zusammen. Deswegen ist diese Vorarbeit auch so wichtig, um nochmal auf das Thema Selbstwert auch zurückzukommen. Wenn du den Glaubenssatz hast, beispielsweise, ich bin nicht gut genug und Probleme hast, dich im Teammeeting zu Wort zu melden, es dann aber doch machst, dann kann ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Person sehr viel im Konjunktiv sprechen wird, dass sie sehr viele Weichspüler wie eigentlich vielleicht verwendet, dass sie vor ihre Aussage eine Selbstdegradierung stellt im Sinne von, ich bin mir nicht ganz sicher. Und aber auch, dass es gut sein kann, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber es kam schon sehr häufig vor in der Vergangenheit, dass diese Person auch sehr viel in der Kopfstimme spricht, also sehr hoch, was dann so ins Piepsige rutscht, weil sie natürlich aufgeregt ist und es ungewohnt ist, sich zu Wort zu melden. Und das wäre jetzt so der Case, wo dann alles zusammenkommt. Tatsächlich gibt's das und da siehst du einfach nochmal, wie sehr all das miteinander verknüpft ist und dass ich deswegen sage, es ist viel zu kurz gedacht, zu sagen, hör auf im Konjunktiv zu sprechen, sondern dass sich diese Person eingeladen fühlen darf, zu reflektieren, warum tue ich das überhaupt?
So, jetzt ganz langsam wieder zurück. Also, Weichmacher, hilf uns da auf die Sprünge. Was sind Weichmacher? Also Konjunktiv würde bedeuten, ist Konjunktiv, wenn ich sage, ich könnte mir vorstellen, das würde gut funktionieren. Wäre Konjunktiv, richtig? Also das wird funktionieren. Ich stelle mir vor, es wird funktionieren oder irgendwas auch immer. Hast du andere Beispiele?
Ja, so ein anderes Beispiel, statt zu sagen, mein Vorschlag wäre, wir könnten, mein Vorschlag ist, wir machen das folgendermaßen.
Okay, also richtig. Ja, das ist natürlich auch eine extrem selbstbewusste Sprache. Genau, das sind Weichmacher, sozusagen Füllwörter. Dann lass uns mal mit Füllwörtern weitermachen. Vielleicht, ne, ist so ein Füllwort, oder? Ja.
Genau, ein Füllwort, was zu dieser Familie der Weichmacher gezählt. Vielleicht, eigentlich, weitere Füllwörter, quasi, halt,
Ja.
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 Und das ist total natürlich, vielleicht auch noch mal kurz zum Konjunktiv. Ja. Wenn wir viel im Konjunktiv sprechen, ist das auch extrem unverbindlich. Und es wirkt so, als würden wir gar nicht hinter unserer eigenen Aussage stehen, sondern das, was wir sagen, selbst in Frage stellen. Und im zweiten Schritt wundern wir uns dann, wenn wir weniger ernst genommen werden oder warum unsere Vorschläge denn nie umgesetzt werden.
Ja, warum ich gerade nichts zu sagen habe, mein Kopf rattert gerade, weil ich natürlich mit meinen, also ich bin heute fast 45, nächsten Monat werde ich das. Ich habe mit 29 Jahren eine große Abteilung übernommen als Abteilungsleiterin und musste von jetzt auf gleich Leuten erzählen, ja, was sie so zu tun haben. Und in Meetings habe ich mich, ich denke jetzt noch ganz, ganz oft zurück an diese Anfänge, wie ich da saß und immer wieder gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, es würde gut funktionieren. Ich habe Ihnen schon gestern erzählt, das könnte gut funktionieren. Ich habe immer diesen Satz vorangestellt. Ich hab das schon ausgetestet. Ich habe das schon irgendwo erzählt und jetzt erzähle ich es euch. Das heißt, es ist schon irgendwie erprobt, damit ich da mehr Akzeptanz bekomme. Das war so mein Problemchen oder meine Muster. Herausforderung, dass ich immer wieder bei jeder kommenden wichtigen Aussage, so jetzt versammeln wir uns, ich habe eine Ankündigung, da habe ich vorweg immer erzählt, wem ich das alles schon erzählt habe und wer alles schon mit einem halben Auge Ja gesagt hat, bevor ich mich jetzt endlich traue, euch das in der Gruppe ist. Ich habe das immer vorangestellt, diese ganzen Stories. Und das fällt mir jetzt immer wieder auf, wie du dieses Muster war, total bekloppt. Ne? Statt zu sagen, so, ich hab das überlegt, von mir aus habe ich mit dir gesprochen darüber und jetzt machen wir das so. Und das ist wirklich der Wahnsinn.
Und das ist wirklich, auch das, was meine Kunden und Kundinnen so extrem schätzen, dass ich für sie ein Spiegel von außen bin. Denn dir war das in dem Moment ja gar nicht bewusst. Nee. Das heißt, wir kennen ja unsere Kommunikationsmuster gar nicht, weshalb es super hilfreich sein kann, dass uns das von außen jemand aufzeigt und wir dann auch daran arbeiten können.
Wie unterscheidet sich die Kommunikationsart? Das ist jetzt eine sehr, sehr pauschalisierte Frage von Männern und Frauen, die zu dir kommen. Oder grundsätzlich von Männern und Frauen, die du vielleicht im Fernsehen beobachtest, irgendwo draußen Reden halten hörst. Wie unterscheidet sich Kommunikation von Männern und Frauen?
Genau, Disclaimer. Ich will nicht pauschalisieren und in Schubladen stecken. Ich berichte hier aus meiner Erfahrung.
Genau.
Ich stelle vor allem fest, dass Frauen oder ein Großteil der Frauen vorsichtiger kommunizieren, weniger verbindlich auch, weil sie immer das Gefühl haben, sie könnten eventuell jemandem auf die Füße treten. Und natürlich Frauen und Männer sich auch dahingehend in der Kommunikation unterscheiden, dass Männer sehr lösungsorientiert sind. Das heißt, sie gehen direkt rein und präsentieren ihre eigene Lösung, wohingegen Frauen häufig über das Problem sprechen wollen. Sie haben in ihrem Kopf schon die Lösung und es hilft einfach nochmal, sich auszutauschen, im besten Fall in einer vertrauten Runde, um dann das, was wir haben ja die Lösung meistens selbst schon im Kopf, das nochmal von extern bestätigt zu bekommen. Wohingegen ein Mann eher sagt, ja, das ist die Lösung, zack, und die wird dann auch direkt so kommuniziert und so präsentiert, als sei es die eigene Lösung. Und das zieht sich dann auch weiter, wenn wir mal im Unternehmen bleiben, ist ja häufig auch so die Debatte, oh, warum werden Männer viel schneller befördert als Frauen? Ja, weil Männer zu ihren Lösungen auch stehen und die auch kommunizieren, verstehst du? Wohingegen eine Frau eher sagen würde, so, wir haben das in der Gruppe erarbeitet, obwohl sie selbst die Impulsgeberin war und das Projekt maßgeblich angestoßen hat. Um mal so ein Beispiel zu nennen.
Ja, genau. Das Thema ist so groß, man könnte sehr, sehr lange darüber reden, weil ich natürlich jetzt zusammenfasse. Natürlich, wir pauschalisieren nicht, wir öffnen keine Schubladen, wir sprechen aus deiner und meiner Erfahrung. Aber zusammengefasst ist es ja so, wenn man jetzt die Kommunikation der beiden Geschlechter beobachtet, kann man ja zusammenfassend sagen, dass der Mann grundsätzlich selbstbewusster auftritt als die Frau. Also ich war wieder sehr pauschalisiert, aber letztendlich erleben wir das so in unserem Leben. Und ich möchte jetzt natürlich nicht die Schublade aufmachen, wie kommt das zustande und was müssen wir in unserer Erziehung anders machen. Doch, können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber was gesellschaftlich alles schiefläuft oder wie auch immer, vielleicht sollten wir lieber den Blick an uns, in uns selber richten, weil natürlich können wir jetzt allen möglichen Menschen alles vorwerfen. Das will ich gar nicht, dieses Thema aufmachen, sondern den Blick zu uns selbst mal riskieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wie wir gerade auch schon gelernt haben und festgestellt haben, nach innen und gar nicht erstmal den Adressaten uns anschauen, sondern wirklich erstmal gucken, wer bin ich, was ist meine Botschaft, wie möchte ich wirken und was möchte ich letztendlich am Ende des Tages einfach mal sagen? Also was ist meine Information, was ist meine Botschaft? Ne? Also kann ich mir das so vorstellen.
Ja.
Ja, und letztendlich, und du bist jetzt natürlich sehr rhetorisch auch schon geschult und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du auch Rhetoriktechniken beherrschst, obwohl du sagst, das fängt viel tiefer an. Trotzdem können wir ja natürlich auch noch ein paar Beispiele nennen. Da waren ja schon ein paar Konjunktive und Füllwörter und Weichmacher. Und ich erwische mich immer noch dabei sehr, sehr oft. Und das ist übrigens auch aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht immer so ein guter Tipp. Wenn du deine persönliche Kommunikation beobachten möchtest oder dich selbst überhaupt kennenlernen möchtest, dann hör einfach WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten, die du selber verschickst. Also mein Mann erwischt mich manchmal dabei, dass ich mir meine eigenen Sprachnachrichten anhöre. Du bist bescheuert, warum machst du das? Mhm. Gut, ich habe natürlich den Anspruch an mich selbst, weil ich oft vor dem Mikro oder hinter dem Mikro sitze und spreche. Und zusätzlich darf ich mir natürlich meine eigenen Podcasts doch mal anhören, in denen ich die schneide. Und immer wieder, und ich bin jetzt schon seit Jahrzehnten mit dem Thema unterwegs, das heißt, es hört eigentlich nie auf, erwische ich mich trotzdem immer wieder dabei, dass ich Sachen sage wie tatsächlich, ein bisschen, lass uns mal ein bisschen. So, nix, ein bisschen, ganz, so, und das sind so meine, genau, diese Dinge, die mir immer noch vor die Füße fallen, immer wieder, und das ist super interessant. Hört das irgendwann auf? Ich könnte mir gut vorstellen, klar, das ist eine Übungssache, das ist jetzt ein Tipp meinerseits aus dem Alltag, hör einfach deine Sprachnachrichten oder verschick einfach mehr und hör dir das dann später an. Hast du noch weitere Tipps, jetzt, wenn wir vom Beruflichen weggehen in diesem privaten Sektor. Du sprichst ja, wie gesagt, als Mutter, als Ehefrau oder als Partnerin mit jemandem oder auch darfst auch privat auch mal verhandeln mit der Lehrerin deines Kindes als Beispiel. Wenn da irgendwelche Dinge kommen, hast du da noch Tipps dafür?
Ja, also erstmal ein super guter Tipp von dir mit der Sprachnachricht. Finde ich total klasse. Um vielleicht erstmal bei dem Thema zu bleiben, Konjunktive, Füllwörter, wie kann ich dafür ein höheres Bewusstsein schaffen? Das setzt natürlich erstmal voraus, dass ich diesen Spiegel bekomme und weiß, was sind denn meine Kommunikationsmuster? Das ist der allererste Schritt. Wenn ich die dann kenne, dann kann ich entweder Sprachnachrichten abhören, so wie du es beschrieben hast. Ich sage aber auch, dass es häufig leichter ist, diese Muster erstmal in der schriftlichen Kommunikation anzuschauen. Heißt, ganz normal die E-Mails tippen, ganz normal die WhatsApp tippen und vor dem Abschicken nochmal durchlesen und schauen, wo habe ich hier unnötige Füllwörter, wo habe ich Konjunktiv verwendet. Das mal rauszulöschen, vor dem Abschicken nochmal lesen, um dann festzustellen, hoppla, auf einmal wird meine Botschaft, die ich hier vermitteln möchte, ja sehr, sehr viel klarer und vor allem weniger anfällig für Missverständnisse. Mhm. Das kann eine Möglichkeit sein. Und wenn ich jetzt weiß, ich verwende total häufig den Konjunktiv und bin dadurch unverbindlich, dann ist es auch eine Möglichkeit, eine Person deines Vertrauens hier mit ins Boot zu holen und aus dem Ganzen eine Gamification zu machen, also spielerisch dran zu gehen, denn das darf auch Spaß machen. Mhm. Und was ich in meinen Trainings gerne mache oder mit Kunden, was wir aber auch zu Hause privat machen, denn auch ich bin natürlich nicht frei von Füllwörtern oder auch ich habe meine Kommunikationsmuster und es geht hier auch gar nicht darum, dass wir all das auf null zurückschrauben. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist, dass eine Person deines Vertrauens schnipsen kann. Wenn auch immer du dieses Füllwort oder dieses Kommunikationsmuster verwendest, um dein eigenes Bewusstsein dafür nochmal zu erhöhen. Und dann kannst du dir das vorstellen wie so eine Zeitleiste. Am Anfang ist es dir gar nicht bewusst. Dann merkst du es kurz nachdem du es gesagt hast, natürlich, weil dich jemand darauf aufmerksam macht und du dein Bewusstsein dafür erhöhst. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da merkst du es kurz bevor du es sagen möchtest.
Verstehe.
Es ist Training und es ist Fokus. Und manchmal übernehmen wir dann auch wieder andere Muster. Da kommt es natürlich auch drauf an, mit welchen Personen verbringen wir besonders viel Zeit. Weil auch da übernehmen wir natürlich einiges. Und wenn es jetzt wirklich Menschen da draußen gibt, die sagen, ich habe Lust, an meinem Auftreten zu arbeiten, kann ich wirklich auch das Thema Videoanalyse empfehlen. Jeder und jede hat ein Smartphone oder die meisten zu Hause hinstellen, was erzählen. Das kann ein ganz niederschwelliges Thema sein, dein Hobby beispielsweise. 2-3 Minuten mal darüber zu sprechen, sich danach das Video anzuschauen und zu gucken, wie wirkt das auf mich auf diesen 3 Ebenen, sprachlich, körpersprachlich und stimmlich. Das kann ein super erster Schritt sein.
Stimmt, über Körpersprache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil es natürlich auch ein eigenes Riesenthema ist. Mich interessiert jetzt, weil du es gerade erwähnt hattest, vorhin bei der Sprache bleibend, was sind denn deine Muster gewesen und immer noch? Also du, wenn du sagst, ich erwische mich immer noch dabei, also ich bin immer noch nicht frei von.
Ich verwende doch immer häufig noch die Mann-Formulierung. Mhm. Da habe ich jetzt mit einem Kooperationspartner von mir das Schnipsspiel. Denn du darfst dich natürlich auch immer fragen, wer ist denn Mann? Mhm. Auch das ist ja eine verallgemeinernde Formulierung, wo du Abstand nimmst von einer konkreten Person. Entweder dir selbst oder weil du jemanden vielleicht nicht direkt ansprechen möchtest. Und da merke ich schon, dass es bei mir noch drin ist, hin und wieder. So auch immer zu fragen, hey, welcher Akteur steckt denn da dahinter und kann ich den auch benennen? Tatsächlich habe ich auch eine Zeit lang gehabt, dass ich damit meinen Satz begonnen habe.
Tatsächlich habe ich ganz schlimm. Bei mir ist tatsächlich, ich muss es irgendwie komplett löschen.
Und gerade stelle ich bei mir fest, das ist jetzt nicht schlimm. Es hat keine große Wirkung. Ich merke nur, dass ich es sehr häufig verwende, ist die Formulierung im Grunde genommen.
Verstehe.
Oder ein Stück weit. Am Ende des Tages, sage ich auch gerne, ja.
Am Ende des Tages. Ja, letztendlich, keine Ahnung. Ja gut, das sind so Verbindungswörter, die helfen uns dann ja auch einfach, den Redefluss zu behalten, ne? Ohne dass man dann irgendwie abrupte Halbsätze da vor sich hin quatscht. Ne? Also das hilft ja auch, dafür gibt es die Wörter ja auch. Wir wollen die ja aus der deutschen Sprache nicht komplett revidieren, das ist ja gar nicht das Ziel. Also letztendlich, und das haben wir heute von dir gelernt, ist die innere Haltung das große Thema. Wer willst du sein? Wer bist du? Was sind deine Werte? Was ist deine Botschaft? Und und wie möchtest du wirken? Das sind so die Fragen. Und habe ich irgendwas vergessen? Dann darfst du das ergänzen.
Nein, natürlich. Definitiv. Du hast vollkommen recht. Also vor allem die wirklich, sage ich auch immer, wenn ich eine Take-Home-Message heute geben dürfte, es fängt bei dir an.
Und ich erlebe das tatsächlich so in bestimmten Gruppierungen, weil ich Menschen inzwischen auch beobachte. Durch meine Arbeit habe ich jetzt natürlich auch so ziehst du automatisch auch eine andere Brille auf. Ich habe zum Beispiel die Ausbildung als Sprecherin gemacht. Da wurde natürlich viel mit Stimme trainiert, mit Atmung, Rhetorik hatten wir auch als Thema. Und dann, ich gehe jetzt nicht in die Bewertung, aber man sitzt dann da in so einer Gruppe und hat dann diese Brille auf und denkt, wow, ne, wie unterschiedlich man Leute ein und das Gleiche erzählen oder sagen oder zum Ergebnis bringen können. Ne? Und du hast so recht, und gerade ich war jetzt im letzten Jahr im Elternbeirat meines Kindes im Kindergarten, und es gab da auch Leute, die gesagt haben, müssen wir jetzt 3 Stunden lang über ein und das gleiche Thema sprechen. Und genau das ist das Problem, wir verharren sehr oft in der Problembeschreibung, weil natürlich da Emotionen mitspielen, wir wollen das loswerden und dann kauen wir auf diesem Problem rum, anstatt zu sagen, so, was ist die Lösung, wo setzen wir an, gemeinsam, als Team, als Gruppe, du machst das und übermorgen treffen wir uns wieder und gucken, ja, wie weit wir gekommen sind, anstatt wirklich 4 Stunden über die Probleme zu reden.
Ja, wobei das natürlich eine auch, Person, ja, genau, es braucht eine Person, die dann irgendwann eine Ansage macht und sagt, so machen wir jetzt weiter, genau.
Ja, genau. Und genau, irgendeine Person findet sich dann auch immer. Und das ist gruppendynamisch auch nochmal ein ganz anderes Thema. Sehr interessant zu beobachten. Ich habe, also wie gesagt, über Körpersprache haben wir heute noch nicht gesprochen. Das Thema ist zu groß, das würde ich jetzt, glaube ich, ungern aufmachen, vielleicht zum anderen Moment. Ich würde dir unbedingt heute noch gerne eine Frage stellen. Ich weiß, dass du keine Kinder hast, soweit ich das weiß. Also du hast keine Kinder. Stell dir vor, du hättest eine Tochter. Stell dir vor, Alter darfst du dir aussuchen. Und erzähl mir doch bitte, was du gezielt für dieses Thema, Selbstbewusstsein ist für mich persönlich das Oberthema, bei deiner Tochter anders machen würdest, als deine Eltern bei dir es gemacht haben. Ohne dass du natürlich deinen Eltern einen Vorwurf machst, das hast du ja auch gar nicht. Aber trotzdem, was würdest du deiner Tochter anders auf dem Weg geben wollen und wie würdest du das anstellen?
Ich glaube, ganz grundsätzlich würde ich aufpassen wollen und da wirklich jetzt bewusst konjunktiv an der Stelle, denn ich glaube, du kannst dir ganz, ganz viel vornehmen, wenn du dann in der Situation bist, dass du Mutter sein darfst. I don't know, ob es mir gelingt. Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, ist so dieses von Anfang an auch mitzugeben, du darfst laut sein und du darfst dich groß machen. Denn ich glaube, häufig auch in der Erziehung von Mädels ist so, ja, spiel du mal lieb in der Ecke. Auch das ist wieder pauschalisierend, aber es ist leider so. Mhm. Also, wenn meine Tochter auf die Idee kommen würde, sie will jetzt von mir aus Schlagzeug spielen oder sie will Fußball und sie ist laut und extrovertiert, dann möchte ich mich bemühen, das nicht zu unterbinden, sondern sie so sein zu lassen. Mhm. Und ihr gleichzeitig versuchen zu vermitteln, relativ früh schon, dass sie auch für sich einstehen darf. Ich glaube, ich würde dieses Thema, also ich würde versuchen, das Thema relativ früh auch zu integrieren, indem ich in den Dialog gehe, ins Gespräch gehe, frage, wie war es heute mit deinen Freundinnen? Gab es vielleicht eine Situation, wo du anders gehandelt hast, als du es gefühlt hast? Und warum hast du so gehandelt? Und wie kannst du was auch formulieren, um für dich einzustehen? Und natürlich auch, ja, da von meinem Wissen zu profitieren und dann irgendwann, wenn sie die erste Bewerbung fürs Praktikum rausschickt, das auch mit ihr zu üben und von Anfang an zu gewährleisten, dass sie dahin kommt, selbst zu verstehen, was sie als Mensch auszeichnet und was ihre Stärken sind. Klar, die dürfen sich entwickeln, aber ja, sie dahingehend zu fördern.
Ich habe gerade an ein gegenüberliegendes Beispiel gedacht. Gerade wenn deine Tochter oder auch meine Tochter, ich habe auch keine, ich habe einen Sohn und trotzdem einfach, da dürfen wir jetzt beide so ein bisschen reinfühlen, imaginär. Wenn unsere Tochter genau das Gegenteil wäre, eher introvertiert, schüchtern von Natur aus, also und eher gerade Interessen hätte, die Mädchen zugesprochen werden, sprich rosa Kleider tragen und mit Puppen spielen. Wie würdest du damit umgehen so und ihr Selbstbewusstsein stärken? Weil wir natürlich, warum ich das frage, weil wir sehr oft genau dieses Thema aufmachen, dass wir, ich will jetzt nicht sagen, aus diese eher maskuline Energie in den Mädchen fördern wollen, damit die sich nicht den Jungs gegenüber irgendwie anders fühlen oder weniger wertvoller fühlen. Auf der anderen Seite haben wir auch das andere Thema vergessen. Es gibt ja durchaus Mädchen, die Mädchen sein wollen und rosa tragen wollen und Prinzessinnen lieben, so dass man auch das lässt. Genau, ja, genau, das da dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, dass auch das sein darf. Das wollte ich einfach an der Stelle auch nochmal sagen. Genau, und gerade bei introvertierten Kindern jetzt spreche ich auch wieder über mein Kind, das ist nämlich auch eher jemand, der eher zurückhaltend ist, und das ist ein Junge, und bei Jungs und Mädchen gleichermaßen. Was würdest du vielleicht auch als Tipp, ohne dass du Mutter bist, aber aus deiner Rhetorik-Brille oder Souveränitätsbrille, was darf man Kindern auf den Weg geben, die etwas von sich, von Natur aus schon etwas introvertierter sind und zurückhaltender?
Da muss ich erstmal, glaube ich, noch mit was anderem kurz aufräumen, weil Rhetorik bedeutet, oder rhetorisch stark zu sein, bedeutet nicht, sehr laut sein zu müssen, sondern ich finde, dass auch introvertierte Menschen ein gewisses Standing haben können. Und es geht mir gar nicht darum, aus jedem so ein, ich weiß nicht, einen Showmaker oder eine Showmakerin zu machen, ja, der oder die super extrovertiert ist. Weil dann kommen wir auch wieder an den Punkt, wo wir sagen, das ist nicht kongruent. Also das passt nicht zu dieser Person. Und ich hatte beispielsweise gerade gestern ein Tagestraining. Ich nehme jetzt das männliche Beispiel, weil es war ein Mann, der eine Art hatte, sehr besonnen, wohlüberlegt zu sprechen. Und das hat zu ihm gepasst und das hat gewirkt. Deswegen, glaube ich, dürfen wir da gar nicht so sehr unterscheiden, wie verhält sich mein Kind in der Kindheit. Denn selbst wenn deine Tochter oder meine Tochter, meine imaginäre, die vielleicht irgendwann noch kommt, introvertiert ist, heißt es nicht, dass sie nicht wirken kann. Heißt, ich würde das Thema genauso angehen, wie wenn ich eine Tochter oder auch einen Sohn hätte, der extrovertiert ist.
Schön. Das ist ein schöner Gedanke zum Schluss auf jeden Fall. Ein schönes Statement auch. Also natürlich nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für uns Erwachsene, weil da draußen hören ganz, ganz viele Menschen zu, wahrscheinlich, also mal mindestens ein paar hundert, die ja, mit sich selbst immer wieder mal wahrscheinlich zu hadern haben, ob extro oder introvertiert. Fakt ist, wir haben so jeder und jede hat so ihre Baustellen, und da dürfen wir erstmal hineinschauen. Und aber das ist jetzt auch die Aussage zum Schluss gewesen. Bloß uns nicht von uns selbst entfernen, sondern bei uns bleiben. Im Gegenteil, noch näher heranrücken an uns selbst, uns kennenlernen. Ja, Luisa, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe einiges gelernt von dir. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, auch. Danke an euch da draußen, die so lange dran geblieben sind. Ich gebe dir jetzt auf jeden Fall noch mal eine kleine Bühne und ein paar Minuten Zeit, damit du dein Angebot so gut sozusagen pitchen kannst. Erzähl uns gerne, wo man dich finden kann, wo man dich buchen kann. Und genau, bevor wir uns verabschieden. Bühne frei für dich.
Ja, total gerne. Ja, an alle, die jetzt mehr über mich erfahren möchten, ich bin natürlich auf Social Media zu finden. Auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Da schreibe ich auch zweimal die Woche Beiträge, wo ihr wirklich nochmal mehr Einblick auch in meine Arbeit bekommt, auch immer mal wieder noch ein bisschen mehr über mich persönlich erfahren könnt. Auf Instagram nehme ich hauptsächlich in den Stories mit durch meinen Alltag. Da seid ihr nah an mir dran. Ich habe eine Website, die ihr euch mal anschauen könnt, luisabecker-coaching.com. Und ansonsten habe ich auch schon erwähnt, so ein Tagestraining ist immer ganz nett, aber all diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte mal diesen Spiegel von außen, ich möchte da ansetzen, denen kann ich nur mein Rhetorik-Coaching-Programm empfehlen. Da arbeiten wir über einen Zeitraum von mehreren Wochen miteinander, sehen uns jeweils für anderthalb Stunden über Zoom. Kann auch in Präsenz stattfinden, kann auch eine Kombination sein, wo wir konkret an deinen Themen arbeiten. Immer die Kombination aus Input, Strategie, kombiniert mit Praxis, kombiniert mit persönlichem Feedback. Und ja, eine Sache, die mir da einfach ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass es da nichts von der Stange gibt, sondern ich bin wirklich einer der Coaches, auch wenn es gerade am Markt ein bisschen in eine andere Richtung geht und alle sagen, mach Communities, mach Skalierung, mach das. Mir ist der einzelne Mensch wichtig und deswegen beruht bei mir auch sehr viel auf Individualität. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Für alle, die es spannend finden, lasst uns gerne connecten.
Cool. das fand ich jetzt gerade auch noch spannend, dass du das erwähnt hast. Auch wenn der Trend, sagst du, auf Skalierung und Wachstum geht, mir geht es fast genauso. Und ich finde das auch sehr angenehm. Und ich glaube, der Trend, der ganz neue Trend, entwickelt sich wieder zurück, weg von Skalierung, sondern wieder individueller Zusammenarbeit und mehr Persönlichkeit und Community-Bildung durch Beziehung und nicht durch Masse. Und das, was ich jetzt auch noch sagen wollte, was ich jetzt auch spannend finde, ist nicht, dass du dich jetzt auf ein bestimmtes Thema fokussiert hast, also Thema Fokussierung, gerade jetzt durch die Marketingbrille betrachtet, fokussiere dich bloß auf ein Thema, mach nur Stimme oder mach nur Körpersprache oder mach bitte nur das. Du betrachtest das ganzheitlich und das ist mir so sympathisch, weil wir genau davon wieder weggehen, zu spitz und zu positionieren und damit auch wirklich nicht in Themenskalierung gehen, sondern ganzheitliche Betrachtung der Themen. Ich habe letzte Woche mit einer Zahnärztin gesprochen. Da gibt es zum Beispiel auch einen neuen Blick auf die Gesundheit, indem sie sagt, es geht nicht nur um den Zahnschmerz und dass man den durch eine Tablette los wird oder durch Zahnziehen, sondern es geht um eine ganzheitliche Gesundheit, was auch immer. Fehlerhafte Körperstellung kann zu einem ungesunden Zahn führen als Beispiel.
Und da schließt sich auch wieder der Kreis. Also wenn ich ganz kurz an der Stelle nochmal reingrätschen darf.
Na klar.
Da sind wir nämlich auch wieder beim Thema Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst sein, zu wissen, was ist mir denn wichtig und wie möchte ich arbeiten. Und nur wenn ich das weiß, kann ich auch natürlich all diese Stimmen, ich höre die auch im Sinne von skalieren, mach dies, mach das. Und auch manchmal bin ich davon überfordert, manchmal stresst mich das. Weil ich aber schon viel mit mir selbst gearbeitet habe, weiß ich, was mir wichtig ist und sage in dem Fall, antizyklisches Handeln, baut ihr mal alle eure Communities, ich bleibe weiterhin beim 1:1.
Ja, klasse, wunderbar. Und das macht dich sehr sympathisch. Ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, du und ich, um ein schönes Gespräch miteinander zu führen. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, viel Erfolg bei deinem ganzheitlichen Ansatz. Ich finde den sehr sympathisch und ich glaube, das kommt bei den Menschen auch an, weil genau das gebraucht wird draußen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Anna, dass du mir deine Bühne gegeben hast und dass wir heute sprechen durften.
Wir haben sie gehofft. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, mach's gut.
Tschüssi, tschüssi.
Ich melde mich nun auch solo nochmal zu Wort. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn auch du denkst, dass Luisas Geschichte in die Welt getragen werden soll und sich multiplizieren darf, dann mach gerne mit und leite sie weiter an eine Freundin, einen Freund oder an einen Menschen, von dem du weißt, dass er es braucht. An einen Menschen, der schon lange davon träumt, selbstbewusster zu werden und souveräner zu wirken. Wenn du mehr über Luisa erfahren möchtest, findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Ich danke dir vielmals für eine Bewertung in deiner Lieblings-App, ein Abo oder eine Nachricht über meine Kanäle. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen und Geschichten wie Luisas Geschichte in die Welt zu tragen. Sei ein Teil davon. Ich danke dir von Herzen. Bis bald wieder, deine Anna. Und nun aus dem Backstage.
Liebe Luisa, wir befinden uns, wie du weißt, noch im Backstage-Bereich. Und um eine lockere Atmosphäre herzustellen, würde ich erstmal mit dir anstoßen wollen. Womit stoßen wir denn an, bevor es auf die große Bühne geht?
Mit einem ganz normalen Wasser tatsächlich auf meiner Seite.
Mit oder ohne Sprudel?
Ohne
Sprudel, weil besser für die Stimme.
Auch das noch.
Ja. Weil besser für die Stimme. Nein, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Stimme. Ich stoße hier mit Tee an. Ich habe immer noch Erkältung im Hals und Nase. Ingwer und Honig ist drin. Genau, das überstehen wir heute. Du mit Wasser, ich mit Tee. Wir sitzen hier ganz gemütlich, du und ich. Wir haben uns beide ein bisschen hübsch zurecht gemacht und freuen uns natürlich auf das kommende, auf den kommenden Auftritt auf der Bühne. Und du darfst dir jetzt gerade vorstellen, wie die Bühne aussieht, wie das so riecht. Du darfst dich in diesem Moment so ein bisschen einfühlen und darfst dich gerne fragen oder dir selbst wünschen, wie viele Menschen da draußen so auf dich warten im Publikum.
Ich sag mal, so ein paar hundert wären natürlich schon schön.
Ja, die nehmen wir. Schaffen wir locker. Na klar. Absolut. Gibt es irgendjemand Besonderen, den du dir im Publikum wünschen würdest heute?
Meine Familie. weil ich das immer sehr schön finde, Ihnen auch nochmal ein bisschen mehr Einblicke darin geben zu können, was ich so tue, wie mein Alltag aussieht, meine Entwicklung. Natürlich bekommen Sie das mit, in unterschiedlicher Intensität. Mhm. Und ich gebe auch immer mal wieder ein Update in der WhatsApp-Gruppe oder wir telefonieren. Aber ich finde, so ein Podcast oder ja, so eine Aufnahme, ein Bühnenauftritt ist auch für Sie natürlich nochmal eine Möglichkeit, ja, mich auch auf nochmal eine andere Art und Weise zu erleben. Mhm. Das finde ich sehr schön.
Weil du natürlich eine andere Luisa bist dann, könnte ich mir vorstellen, als die Luisa, die sie ist.
Definitiv.
Ach, wie schön. Dann liebe Grüße an deine Familie. Meine Mutti ist meistens auch dabei. Sie hört auch alle meine Podcasts. Also gehe ich mal davon aus, dass auch mindestens zwei Muttis im Publikum schon mal sitzen und stolz sind. Das ist schön. Gut. Ja. Zwei haben wir auf jeden Fall schon mal da. So, meine Liebe, ich habe auch für dich und für deine Geschichte eine Anmoderation vorbereitet. Und wenn du soweit bist, du darfst jetzt nicken oder nein sagen, bist du soweit? Jawohl, für den großen Auftritt. Denn jetzt kommt deine Anmoderation.